Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Zu Politico, da gibt es keinen Grund, an dem Start im Frühjahr zu zweifeln. Den gab es aus unserer Sicht sowieso nicht, aber die ganze Sache ist jetzt auch noch etwas entspannter, weil sozusagen pünktlich zur Pressekonferenz, wobei es reiner Zufall ist, das darf ich Ihnen versichern, gestern ein Vergleich geschlossen worden ist. Das heißt, wir haben jetzt die Rechtssicherheit, was die Markenrechte in Europa betrifft.
So, Matthias Döpfner, er ist der Vorstandschef, der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE bei der Bilanzpressekonferenz seines Unternehmens am Mittwoch. Politico also darf in Europa erscheinen unter dem Namen Politico. Das hat ja ein Unternehmen erstmal für sich beansprucht. Titelschutz, aber offenbar ist da eine günstige Summe Geld geflossen, sodass die Rechte abgetreten wurden. Mehr von dieser Bilanzpressekonferenz dann in der zweiten Hälfte des Radio 1 Medienmagazins in der Ausgabe vom 7. März 2015. Außerdem gleich wollen wir mal das Daten und Zahlen, also es ist ja, eigentlich sind ja keine Zahlen, das sind ja richtige Zahlenwerke, die da in dieser Woche aufgeschlagen sind. Einmal die Media-Analyse und zum anderen die Social Media Charts. Da gucken wir rein, was die überhaupt uns verraten können. Und dann hören wir am Ende des Medienmagazins noch, wie man in Litauen mit Daten umgeht, und zwar zum Wohle aller. Und das natürlich wie immer
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sie hören Radio 1, und wie Ihnen ja bestimmt auch schon mal untergekommen ist, ist dieses Programm werbefinanziert. Und deswegen, weil wir natürlich Werbung auch zu richtigen Preisen verkaufen wollen, gibt es die Media-Analyse, die für alle Radiosender, die Werbung verkaufen, sozusagen die Leitwährung ist. Da wird dann gefragt, welchen Radiosender zum Beispiel haben Sie gestern gehört, bei Interviews, per Telefon. Und dann wird ein ziemlich großes Zahlenkonglomerat dann zusammengestellt. Und anhand dieser Zahlen wird Werbung verkauft. Das ist für alle dann die verbindliche Währung. Zudem gibt es aber dann seit einigen Jahren zu beobachten, dass diese Zahlen dann auch noch geeignet sind für die PR-Abteilung der einzelnen Radiosender, hier aus günstigen Zahlen dann mehr oder weniger auch freudige Meldungen zu produzieren. Das werden Sie auch in dieser Woche wieder. Am 4. März gab es eine Veröffentlichung der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse. Werden Sie das wieder bemerkt haben? Mir ist aufgefallen, abgesehen davon, dass Radio 1, die Radioforscher sagen, etwas stabil geblieben ist in der Hörergunst von 88.000 in der Durchschnittsstunde auf 89.000. Da kann man schon sagen, das ist stabil. Herzlichen Dank dafür, dass Sie Radio 1 der Treue halten, vielleicht mal an dieser Stelle. Aber zwei Schlagzeilen sind dann doch für mich komisch gewesen. Zum einen, Antenne Brandenburg vom RBB bleibt Marktführer in der Region. So eine. Und dann plötzlich las ich noch, BB Radio erneut Marktführer in Brandenburg. Ja, wer ist denn nun Marktführer, habe ich mir gedacht. Ist das das normale Media-Analyse-Auswertungsgeklingel oder zeigt sich hier ein härterer Wettbewerb womöglich? Und die Frage stellte ich dem RBB-Chefredakteur Christoph Singelstein. Er war in den Anfangsjahren von Antenne Brandenburg, die feiern übrigens ein rundes Jubiläum in diesem Jahr, auch mal Chefredakteur. Aber er sieht das jetzt aus der Chefetage.
Naja, vor allen Dingen zeigt sich da eine Menge Chuzpe. Weil natürlich BB Radio mitnichten der Marktführer in Brandenburg ist. Was sozusagen die Marktführerschaft oder überhaupt den Marktwert betrifft, reden wir von den Hörern pro Durchschnittsstunde. Und da ist Antenne Brandenburg einsamer Spitzenreiter vor RTL und vor BB Radio in der Gesamtregion. Und auf Brandenburg bezogen ist BB Radio an zweiter Position vor RTL. Aber Antenne ist und bleibt mit 168.000 Hörern in der Durchschnittsstunde in Brandenburg natürlich auch dort der Marktführer. Aber es ist in der Tat so, dass angesichts der doch fast alle betreffenden Verluste an Hörern dann auch die verbalen Austausche wieder etwas ruppiger werden.
Sie sagten es schon, trotz der dann doch optimistischen Ausrichtung in den Pressemitteilungen, Hörerverluste, aber weil es tatsächlich einen Hörerschwund gibt, 500.000 Hörer sind nicht mehr gezählt worden. Beunruhigt Sie das?
Ja, das muss uns ja beunruhigen als Radioleute, weil man kann sicher heute noch nicht von einem Trend sprechen und sagen, okay, das Radio verliert an Bedeutung, weil es auch eine ganze Reihe Umfragen gibt, die etwas ganz anderes sagen, nämlich, dass das Radio nach wie vor eines der wichtigsten Medien ist, die es gibt. Aber 500.000 weniger Menschen, die Lust haben, Radio zu hören, das muss die Radiomacher beunruhigen, nicht nur uns, sondern alle anderen auch.
Beunruhigung ist das eine. Gibt es Strategien im Zuge der Social-Media-Einbindung dagegen zu steuern?
Ich glaube, dafür ist es noch zu früh, um jetzt Strategien zu entwickeln. Dafür muss man erst mal gucken, ob das wirklich ein Nutzungstrend ist oder ob das zum Beispiel auch etwas mit der Befragungsmethode zu tun hat. Es werden ja bei der MA bis jetzt, ab Sommer ist es anders, kommen wir ja gleich nochmal drauf wahrscheinlich, aber es werden ja nur Menschen befragt am Festnetz und es gibt zunehmend und ganz besonders hier in Ostdeutschland, es gibt zunehmend Menschen, die gar kein Festnetz mehr haben, sondern ausschließlich ein Handy im Zeitalter von Flatrates, Telefon-Flatrates, macht das für viele Leute Sinn, sagen, warum brauche ich noch zu Hause ein Festnetztelefon, wenn ich alles mit dem Handy machen kann. Die Menschen werden aber gar nicht befragt und insofern muss man mal gucken, ob das wirklich eine Frage von weniger Nutzung ist.
Dann stelle ich die alles entscheidende Frage, was sagt Ihnen denn das Zahlenmaterial dieser Media-Analyse, wenn man denn doch etwas misstrauisch sein darf?
Also am Ende haben wir keine anderen Zahlen als die, die vor uns liegen. Und da muss man mal für unsere Programme, also für die RBB-Programme sagen, außer der Tatsache, dass Antenne Brandenburg mit großem Erfolg wieder die Marktführerschaft errungen hat, haben wir doch das eine oder andere Problem, sowohl in der Reichweite von Radio 1 als auch in der Reichweite von Fritz und auch bei der Reichweite von Inforadio. Also das muss man sich angucken. Da kann man sich jetzt hinstellen und sagen, alle haben verloren, muss man nicht so ernst nehmen. Das ist aber eine relativ simple Betrachtungsweise. Wir müssen uns schon angucken, warum wir an der einen oder anderen Stelle Hörerinnen und Hörer verloren haben. Interessanterweise übrigens haben wir in Brandenburg zum Teil gegenläufige Trends. Also Radio 1 hat in Brandenburg reichlich Hörer dazu gewonnen, in Berlin Hörer verloren. Einen solchen Trend haben wir auch bei Radio Berlin, worüber ich, wie Sie sich denken können, gar nicht so glücklich bin, weil wir machen Radio Berlin nicht für Brandenburg, sondern für Berlin. Aber auch dort haben wir die Situation, dass wir in Brandenburg deutlich Hörer dazu gewonnen haben. Also das muss man sich dann nachher in den nächsten Wochen in Ruhe angucken und analysieren, woran das im Einzelnen gelegen haben kann.
Meint Christoph Singelstein, er ist der RBB-Chefredakteur. Das Vertrauen in die MA-Zahlen ist ja schon lange etwas erschüttert, nicht nur in Brandenburg. Ich fragte daher Dieter K. Müller, er ist im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, obwohl die Callcenter seit dem letzten Herbst ja auch Mobilfunktelefone angerufen haben, warum diese in der jüngsten Media-Analyse nicht berücksichtigt wurden.
Die Mobilfunkinterviews werden durchgeführt und in die nächste Berichterstattung integriert. Es muss schlichtweg eine gewisse Masse vorhanden sein, hier um dies zu tun, und es bedarf noch gewisser methodischer Prüfungen, weil es gibt einen kleinen Unterschied. Wenn man jemanden in Berlin nach seiner Radionutzung befragen will, ist es mit Festnetz sehr einfach. Man wählt die 030. und landet dann automatisch in einem Haushalt bei einer Person, die in Berlin ansässig ist. Wenn man mit Mobilfunk befragen will, funktioniert das so einfach nicht. Wenn man eine 0171 wählt, kann jemand in Berlin, Brandenburg oder Bayern wohnen oder sich zufälligerweise hier in Hollywood aufhalten, um dort schöne Tage zu verbringen. Also dies sind so kleine Probleme mit der Mobilfunkstichprobe, aber ich kann Ihnen versichern, ja, es ist alles Work in Progress. Es läuft und es ist davon auszugehen, dass in der nächsten MA-Berichterstattung im Juli neben ja dem bisherigen Festnetz von rund 70.000 Interviews vermutlich weitere 8.000 bis 10.000 Interviews aus einer Mobilfunkstichprobe dabei sind.
Werden wir nach dem, was Sie vielleicht jetzt schon wissen, mit größeren Verwerfungen rechnen müssen?
Das Ganze hat mutmaßlich zwei Auswirkungen, zwei Effekte. Das eine ist ein Stichprobeneffekt. Wir wissen, dass es in bestimmten Regionen und in bestimmten Altersgruppen ja viele Personen gibt, die nicht mehr über Festnetz erreichbar sind. Das sind gerade hier in Ihrer Region im Umfeld Berlin-Brandenburg ja doch viele junge Personen, die kein Festnetz mehr haben. Die fehlen schlichtweg in der heutigen Stichprobe. Die sind künftig dabei. Wenn Sie denn bei einem Telefoninterview mitmachen, das ist immer die Grundvoraussetzung für jede Umfrage. Wenn die künftig mitmachen, wovon wir hoffentlich ausgehen können, wird sich die Stichprobenqualität auf jeden Fall verbessern. Eine verbesserte Stichprobe heißt, es ist mit eher geringeren Schwankungen zu rechnen als bisher. Ob aber insgesamt die Radiennutzung steigt, das ist vollkommen offen. Die Radiennutzung bleibt, wenn die Mobilfunkstichprobe integriert ist, unverändert, wenn die Personen, die man nur über Mobilfunk erreicht, das gleiche Radiennutzungsverhalten haben wie diejenigen Personen, die man heute über Festnetz erreicht. Wenn diejenigen Personen, die man über Mobilfunk erreicht, aber Dauerhörerradio sind, dann wird die Radionutzung steigen. Wenn diese Personen allerdings so häufig unterwegs sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wie ein Radiogerät aussieht, dann wird die Radionutzung nicht steigen.
Wie viele Festnetztelefone haben Sie denn diesmal anrufen lassen?
Die MA wurde bundesweit bei 70.000 Interviews, exakt 69.960 Interviews, durchgeführt. So viele Befragungen national. In Berlin wurden ja knapp 5.000 Personen befragt und in Brandenburg rund 3.250.
Wie immer gibt es nur Gewinner der MA. Wenn man den Pressemitteilungen glaubt, Herr Müller, gab es für Sie als Radioforscher Überraschungen?
Es gab keine großen Überraschungen. Das ist das übliche Geben und Nehmen im Markt. Ja, die einen gewinnen, die anderen verlieren etwas, werben sich dann wieder für die nächste MA-Hörer ab. Ich kann auch weder für Berlin noch für Brandenburg oder den Rest der Republik große Unplausibilitäten erkennen. Auch in Berlin ist der Wettbewerb sehr hart, wobei immer die Frage zu stellen ist, sind Hörerveränderungen, Hörerwanderungen, Ausdruck von programmlichen Veränderungen oder gegebenenfalls von Marketingmaßnahmen, was weniger zu erwarten ist. Aber gelegentlich gibt es ja mal so ganz populäre Gewinnspielaktionen, die vielleicht schon den einen oder anderen Hörer bewegen, seinen Sender zu wechseln. Also dies kann durchaus vorkommen. Aber insgesamt eigentlich eine relativ stabile Mediennutzung mit einer Ausnahme. Die Gesamtradionutzung ist etwas zurückgegangen.
Sie sagen etwas, das ist eine halbe Million. Ist das etwas in Ihrem Blickfeld?
Die halbe Million klingt viel, ist aber eigentlich nur 2%, weniger als 2%. Ja, dies ist ja schon bedeutsam. Die Frage ist immer dabei, ist dies ausschließlich Markt- oder gegebenenfalls auch methodenbedingt? Also Markt würde bedeuten, ist es ein Ausdruck der Medienkonvergenz? Wir haben ja festgestellt bei dieser MA, dass die Rückgänge, die Hörerverluste nicht nur in jungen Altersgruppen zu erkennen sind, sondern auch ältere Personen etwas weniger Radio einschalten. Bei den jüngeren Personen ist man sehr schnell in seinem Urteil und sagt, die nutzen andere Medien oder die nutzen Radio auf eine Art, wie es vielleicht in der Mediaanalyse noch nicht so richtig erfasst wird.
Zum Beispiel kann man sich hinter Apps verstecken und Sie bemerken das nicht?
Ja, es ist unklar, ob diejenigen, die Radio nicht über klassische Radioempfänger nutzen, sondern wie Sie sagen, über Apps, ob die in der Mediaanalyse so vollständig erfasst werden oder nicht. Ja. Da ist eine gewisse Unsauberkeit vorhanden und diese Unschärfe besteht im Moment auch noch weiter und ich wüsste auch nicht, wie man die kurzfristig lösen kann. Es gibt Wege der ACMA, dieses Thema anzugehen und Lösungen zu finden, indem man die Radionutzung über Internet, über andere Erhebungswege erfasst und dies dann zu einer gemeinsamen Konvergenzdatei zusammenführen wird, was für den Herbst vorgesehen ist. Aber in der klassischen MA und in der MA, über deren Daten wir heute reden, mag es durchaus sein, dass da ein kleines Gap ist, dass die Radionutzung in einigen Segmenten nicht vollständig erfasst sein könnte. Eine Vermutung. Bei Jungen ist es naheliegend. Frage, ist das auch bei den älteren Personen so? Aber die Medienkonvergenz ist ja möglicherweise auch schon in der Altersgruppe jenseits 60 angekommen.
Wenn Sie Ihre ganzen Zahlen mal mit der Social-Media-Nutzung vergleichen, also da sozusagen einen Filter rüberlegen, gibt es eine Korrelation, dass Radiosender, die verstärkt mit Facebook, Twitter und Co. arbeiten, in der MA besser abschneiden?
Die direkte Korrelation gibt es nicht. Ja. Ob jetzt Social-Media-Aktivitäten oder überhaupt Werbemaßnahmen Es lässt sich zum einen nicht isoliert erkennen, welche Maßnahme welchen Effekt hat. Ja, meistens sind ja verschiedene Komponenten, die zusammenspielen. Schön wäre es, wenn ein Markt unverändert wäre in seiner Struktur und nur der eine macht Social-Media-Aktionen und der andere nicht. Dann könnte man vielleicht Effekte sehen. Was wir in den Daten erkennen können, es gibt Sender, die sehr aktiv sind hier in Social-Media-Aktionen, um beispielsweise zwei zu nennen. Eins live vom WDR und SWR 3 vom Südwestrundfunk. Ja, beide haben Hörer dazu gewonnen. Es gibt aber auch Sender, die sehr starke Social-Media-Aktivitäten haben und ja eine Vielzahl von Facebook-Fans wie Big FM oder Sunshine Live. Beide haben entweder nicht gewonnen oder sogar Hörer verloren. Also einen direkten Zusammenhang herzustellen, ist schwierig.
Meint Dieter K. Müller von der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse. Vielen Dank für den Einblick.
Gern geschehen.
Wir haben ja gerade gehört, es lässt sich keine Korrelation zwischen Social-Media-Leistung und Radionutzung synthetisieren. Und dennoch gibt es sie, die Social-Media-Charts, erstellt von Sebastian Pertsch, gerade in dieser Woche für den Monat Februar. Und damit herzlich willkommen, Sebastian, von dir veröffentlicht, synthetisiert aus einer Unmenge von Zahlen. Was ist die Motivation, vielleicht vorab mal, bevor wir auf die Zahlen kommen, für solch ein Projekt, Radio, TV-Sender und Printverlage in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erfassen und dann zu ranken?
Nein, es ist einmalig. Sowas gibt es bisher noch nicht in der Form, dass sie vollständig ist. Also sind tatsächlich alle Radiosender, alle Zeitungen, die ganzen Medien sind vollständig gelistet. Das gibt es in dieser Form noch nicht. Was mich daran reizt, ist diese Open-Data-Geschichte. Mit diesen Social-Media-Tools, die ich habe, analysiere ich 2400 Medien und daraus berechne ich jeden Tag ungefähr 64.000 Metriken. Das ist eine gigantische Zahl, die kann man nicht einfach mal eine Excel-Tabelle aufrufen und dann mal gucken. Und was man daraus basteln kann, das finde ich sehr spannend.
Aber was läuft da technisch? Also 64.000 Daten, da sitzt du ja, weiß ich nicht, der Tag hat 24 Stunden, ganzen Tag und sortierst, oder?
Ja, also ich sitze pro Tag ungefähr 0 Minuten mittlerweile dran, weil das ja alles automatisiert ist. Ich saß mehrere Monate natürlich klar daran, an diesem Projekt. Pro Medium sind es ungefähr 50 Metriken, die ich analysiere, aber alles im Hintergrund. Technisch läuft das so ab, dass ich Facebook und Twitter über eine Schnittstelle befrage und daraus Werte ziehe. Also diese Fanzahlen, die kennt ja jeder, die sind mittlerweile nicht mehr so richtig spannend, weil da tut sich erstens nichts und sie haben auch gar keine Aussagekraft. Das war vor 4-5 Jahren möglicherweise noch spannend, aber heutzutage nicht mehr. Was spannend sind, das sind die Interaktionen zum Beispiel oder Wachstumsraten. Und das kann ich alles mit meinem Tool machen.
Ist das privat finanziert?
Ja.
Also das ist sozusagen ein Hobbyprojekt, was mittlerweile für dich, so könnte man sagen, perspektivisch gesehen dann zu einer Hauptaufgabe wird?
Nö. Also es ist, ich mache das seit 2011. Das startete ja mit den Radiosendern und dort auch nur mit den Fan- und Followerzahlen. Und im Januar bin ich mit diesem neuen Tool gestartet, was unter anderem auch die Interaktionen berechnet und so weiter. Aber das, ich mache das nebenbei. Das ist natürlich monetarisiert. Ein paar Cent kostet das. Davon kann man sich nicht mal ansatzweise ernähren. Das ist einfach ein bisschen Spaß an der Freude.
Gut, also du sollst den Spaß haben. Wenn ich die Zahlen lese, will ich vielleicht auch meinen Spaß haben. Den hatte ich. Also habe ich gelesen, dass die Bild-Zeitung das Zeitungsmedium ist, über das auf Facebook am meisten gesprochen wird. Da sage ich, das ist eher ein Rückschlag für Facebook, denke ich mal. Oder wie, aber egal. Die Satire-Sendung Extra 3 ist auf Platz 1 bei den Twitter-Charts, noch vor der Sendung mit der Maus, mit den meisten Retweets und Favorisierung. Da werden sich die Kollegen bei Extra 3 freuen, dass sie noch vor der Sendung der Maus sind. Also wirklich super, super, super Daten. Kann man daraus destillieren, aber welche Information steckt denn da wirklich drin?
Also diese beiden Beispiele zeigen erstmal auf, dass sie die Sache offenbar ganz gut machen, dass es sehr viele Leute gibt, die damit interagieren.
Was habe ich davon, dass man weiß, dass mehr getwittert wird bei Extra 3 als bei der Maus?
Na, es macht schon einen qualitativen Unterschied. Gerade das Thema Kundenbindung, ne, also oder Hörerbindung oder Leserbindung, das findet dort statt. Und man kann daran ja auch messen, wie gut Redaktionen auf Leser zugehen und umgekehrt. Das ist, finde ich, schon ein guter Indiz. Und was man, du hattest ja vorher noch erzählt, oder gerade mit der Bild-Zeitung, das sind ja unterschiedliche Klientel. Also du bist ja auch bei Twitter, auch bei Facebook und du wirst bei Twitter feststellen, dort gibt es ganz andere Leute als bei Facebook.
Ja, aber die Auflage der Papierbild geht steht jahrelang zurück und dann nützt mir auch nicht, wenn die alle meine schönen Meldungen posten und liken oder was weiß ich alles. Ja.
Also bei Facebook stelle ich fest, dass in den oberen Charts schon sehr viele boulevardeske Medien auftauchen. Das ist schon auffällig. Aber man kann umgekehrt auch bei Twitter zum Beispiel feststellen, dass gerade die öffentlich-rechtlichen, wenn wir jetzt mal die Radiosender betrachten, die öffentlich-rechtlichen Radiosender am meisten erwähnt werden pro Tag. Und zwar sogar die Top 30. Radiosender sind alles öffentlich-rechtliche und das hat ja irgendwie einen Hintergrund.
Radio 1 gehört zu den 5 besten twitternden Radiosendern. Da freue ich mich natürlich darüber. Klar, logisch, dass das also im Twitter-Strom Aufmerksamkeit findet. Live 1 live vom WDR ist Platz 1. Aber ich sag mal, diejenigen, die Radio 1 toll finden, wissen ja, warum sie Radio 1 hören und nicht 1 live. Also da nützt mir auch nicht, dass 1 live nun mehr Twitter-Kunden hat als Radio 1. Letzten Endes ist es doch eine Frage, ob ein Radioprogramm überzeugt oder nicht.
Ja, mit Sicherheit, ganz klar. Also ich bin ja Ur-Berliner, war aber auch mehrere Jahre in NRW. 1 live kenne ich dort natürlich. In Berlin kennt, ich will nicht sagen keine Sau, aber es ist so, dass 1 live, die verbinden das höchstens mit Domian. Berliner kennen Domian und verbinden das mit WDR und 1 live. Deswegen ist natürlich diese Kritik berechtigt. Was interessiert mich hier in Berlin? Bitte 1 live, auch gerade bei diesen Social Media Charts. Im Gesamtbild kann man auf der einen Seite sagen, okay, die machen möglicherweise irgendwas besser. Auf der anderen Seite kann man auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen und dann sagen, okay, dann gib mir mal nur die Öffentlich-Rechtlichen oder gib mir mal nur die in Berlin sind. Und dann kann man das wieder auf den Ort beziehen und auch auf mein Produkt und auf meine Konkurrenz, die um mich herum ist.
Jetzt sagen die Autofahrer gerade zu mir, oh, okay, gib uns mal den Verkehrsservice und Wetter und so wie andere Informationen. Zum Beispiel, wann Madonna eigentlich, ich glaube am 10.11., aber hören wir mal rein.
Von der Queen of Pop. And you can dance. Zur Queen of Fitness, zur Queen of Stage. Radio 1 holt Madonna nach Berlin. Madonna auf Rebel Heart Tour am 10. November in der Berliner O2 World. Madonna live und mit neuem Album. Radio 1. Für alle, die der Queen ihre Aufwartung machen. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und gleich auch noch mit Sebastian Pertsch, denn er hat noch ein anderes Projekt, das dem Journalismus aus meiner Perspektive wahrscheinlich eher dient, als zu wissen, in welchem Umfeld man twittert. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, zu Gast immer noch Sebastian Pertsch, der auch twittert unter welchem Dingens?
Unter meinem Nachnamen Pertsch.
Pertsch. Und dann aber auch noch unter Floskelwolke, da kommen wir gleich dazu. Erstmal noch eine grundsätzliche Frage. Also ich finde es ja immer gut zu twittern, weil das für mich den Second Screen zu den Hörern ermöglicht. Also mir kommt es da jetzt nicht so auf Masse an, als vielmehr die zu bedienen, die wirklich nochmal nachlesen wollen, was in der Sendung passierte. Also für die etwas tiefer einsteigen wollenden. Aber kann man sagen, dass die Radiosender oder die Medien allgemein, die sich nicht damit beschäftigen, aus deinen Zahlen jetzt abgelesen, vielleicht den Sprung in die Zukunft dann nicht so schaffen werden?
Ich denke schon, ja. Also Facebook und Twitter ist ja nun mal kein Medium, das sind keine Medien, das sind Distributionsformen. Und ich glaube schon, und Radio 1 ist auch ein ganz gutes Beispiel. Also ich erinnere mich noch vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, 5 Jahren, aber tatsächlich auch vor 3 Jahren war es noch so, dass Radio 1 sehr zögerlich war, möchte ich einfach mal meinen, bei Facebook und Twitter aktiv zu sein, auch schnell zu reagieren. Das hat sich in den vergangenen 2 Jahren deutlich gewandelt. Und das kann man also alleine hier an diesem Sender sehen. An den Zahlen kann man das von anderen Sendern auch sehen, dass sich da etwas tut. Die alten Radiohasen, die alten Medienleute kennen das ja mindestens seit der Erfindung des Faxgerätes, ja, also man muss die Hörer dort abholen, wo sie sind. So erschreckend es ist, aber das stimmt.
Dann noch ein Projekt, was ich für mich wirklich, wie gesagt, spannender finde, ist, dass du Floskeln sammelst, rankst. Ich sag mal so eine, was mir öfter mal auffällt im Fernsehen, wenn Politiker sagen, da haben wir die Hausaufgaben nicht gemacht. Ne? Also so abgenutzt und abgestanden, dass man denkt, diese werden zur Asche im Mund und weg damit. Du sammelst solche Geschichten auch technisch irgendwie nach dem System und rankst die. Deine Lieblingsfloskeln?
schmerzhafte Einschnitte. Das finde ich mal ganz furchtbar. Das sagen sehr viele Politiker, noch mehr Wirtschaftsleute. Schlimm ist es eigentlich nur dann, wenn das Journalisten so übernehmen. Das Schmerzhafte suggeriert ja so eine gewisse Ehrlichkeit. Diese Einschnitte, die verschleiern dann wieder auch etwas, nämlich, dass einfach Leute rausgeschmissen werden. Und deswegen diese schmerzhafte Einschnitte, das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Und was anderes, was wir nicht analysieren können, weil es in der Formulierung korrekt ist, wir das nicht mit der Floskelwolke analysieren können. Was ich gut finde, oder umgekehrt schlimm, vielen Dank für Ihr Verständnis. Man kennt das, wenn man im Zug sitzt, am Bahnhof steht und die Bahn sagt, ja, 2 Stunden Verspätung, vielen Dank für Ihr Verständnis. Nein, ich habe kein Verständnis, dass ich 2 Stunden da warten muss. Also das ist ja irgendwie eine inhaltliche Lüge, das ist eine unverschämte Unterstellung und dementsprechend natürlich auch eine sprachliche Lüge. Das ist furchtbar.
Hast du das Gefühl, dass durch deine Sammlung die Welt besser geworden ist? Also sprich, dass der Journalismus auch vielleicht öfter mal, also die Journalisten, die sich damit gerne beschäftigen, mit Redewendungen, mit Stil, dass die mal nachgucken und denken, oh ja, da muss ich meine Arbeit verbessern. Hast du so ein Feedback?
Ja, also ich mache das ja auch nicht alleine. Ich mache das mit dem Udo Stiel, der ist Nachrichtenredakteur und Nachrichtensprecher beim Deutschlandfunk und im WDR 2. Und gerade er berichtet fast jeden Tag, dass die Redakteure, seine Kollegen, ich will nicht sagen Angst haben, aber die dann schon überlegen, oh Gott, nicht, dass er das denn redigiert, diesen Artikel. Und in den Redaktionen und was wir auch über Twitter und Facebook so erfahren haben, wir haben jetzt 5.000, 6.000 Follower und Fans, wir kriegen jeden Tag Rückmeldungen und offenbar passiert da etwas. Zwar nur dezent, aber gerade im Medienbereich bei den Journalisten spricht sich das unglaublich rum.
Kleine Zäsur mit dem Hinweis, dass per Twitter gerade das Bild aus dem Studio seine Umlaufbahn gefunden hat. Während du gerade geredet hast, habe ich mal kurz getwittert. Also um auch das zu zeigen, jetzt nochmal für die, die sagen, was nützt das Radio und Twittern. Und es gibt gleich auch den Link vom nächsten Vortrag, muss man schon sagen. Das ist ein Mini-Vortrag. Ich hatte anfangs in der Sendung gesagt, dass Dr. Matthias Döpfner auf der Bilanzpressekonferenz noch die ein oder andere Neuigkeit zu verkünden hatte. Und als Journalist hat man natürlich auch die Möglichkeit zur Nachfrage. Und hören Sie meine kleine Runde, die dann auch nochmal per YouTube verewigt ist. Da können Sie dann also auch nochmal die ganze Situation sehen.
Medien, Wirtschaft.
Jörg Wagner, Radio 1 Medienmagazin, RBB. 3 Fragen. Zum einen eine Zukunftsfrage. Wie schätzen Sie, Dr. Döpfner, das Verhältnis zukünftig ein zwischen Journalismus und digitalen Geschäften, die nicht mit Journalismus zu tun haben? Gibt es da eine Brandmauer möglicherweise, die Sie selber ziehen, wo Sie sagen, hier investieren wir dann nicht mehr? 2. Frage, Brandmauer zwischen Anzeigenabteilung und Redaktion, Stichwort SZ-Leaks. Gibt es ähnliche Befürchtungen, dass Gefälligkeitsjournalismus gemacht wurde in Ihrem Verlag? Und die 3. Frage bezieht sich auf Tim Cook, der ja hier in diesem Haus zu Besuch war. Sie sind ja legendär dafür, dass Sie mal Steve Jobs gelobt haben. Würden Sie Ähnliches bei Tim Cook machen, nachdem Sie nun wissen, was er möglicherweise Ihnen intern verraten hat? Stichwort flexible Bildschirme.
Ja, also zum einen ist es leider so, dass Tim Cook nicht nur in dem Interview, das er der Bild am Sonntag gegeben hat, sondern auch in den Gesprächen davor und danach außerordentlich verschwiegen ist, was Produktpolitik von Apple betrifft. Das gehört in dem Unternehmen sozusagen zum genetischen Code, dass die nichts erzählen, was sie in ihren Laboren vorbereiten. Das Thema, das Sie ansprechen, ist trotzdem der Elefant im Raum. Es ist offenkundig, dass die Lesegeräte sich gerade verändern. Und so wie man das eben beim Start des Tablet sagen konnte, dass jetzt zum ersten Mal ein Gerät geschaffen worden ist, dass wirklich das Lesen von journalistischen Inhalten in Wort und Bild tatsächlich attraktiv macht, aber dass das vermutlich auch wirklich nur ein erster Schritt ist. Ich habe das ja mal verglichen mit dieser berühmten Eröffnungsszene des Filmes Wall Street 2, wo Michael Douglas nach 10 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und vom Gefängnisdirektor seine Habseligkeiten überreicht bekommt. Und darunter ist so ein dickes Drum, das ist sein Handy von damals, aber 10 Jahre später ist es nur noch so groß wie eine Kreditkarte. Wenn wir das mal extrapolieren auf die Entwicklung von Tablets und Lesegeräten, dann ist es relativ naheliegend, dass das, was ich zum ersten Mal im Jahr 2003 in einer Rede als Vision dargestellt habe, dass es nämlich irgendwann elektronisches Papier gibt, das genauso flexibel, genauso dünn, genauso roll- und faltbar ist, genauso leicht und genauso mobil ist wie Papier, das aus Zellstoff und Bäumen hergestellt wird, dass diese Vision jetzt langsam näher rückt. Da wird auf der ganzen Welt daran entwickelt. Da sind alle großen Akteure dran an diesem Thema. Wir sind mit allen großen Akteuren auch im Gespräch darüber, weil das für uns natürlich eine ganz entscheidende Weichenstellung wird. Wenn wirklich diese Form des elektronischen Papiers kein kompliziertes, schweres Gerät mehr ist, das man mit sich rumtragen muss, sondern eine Selbstverständlichkeit wird, die jeder hat und auf der man dann von Urlaubsfotos über Videos bis E-Mails bis hin eben zu ungezählten Abonnements von Zeitschriften und Zeitungsmarken dann nutzen kann, dann ist das für uns ein enormer Motor, der eine große Schubkraft für die Verbreitung von digitalen Journalismus haben wird. Und nochmal, so sehr wir versucht haben, Tim Cook da zu lockern, er hat uns nichts verraten, aber wir sind da dicht am Puls der Zeit. Was generell das Thema Journalismus und digitale Geschäfte betrifft, ist ein interessantes Feld. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich kein Grundsatzreferat halte. Aber wir glauben, dass man hier sehr genau unterscheiden muss, welche Geschäfte sind direkt oder indirekt mit Journalismus traditionell oder in der digitalen Welt sinnvoll verbunden und profitieren vom Journalismus, den dort erreichten Reichweiten, der dort erreichten Glaubwürdigkeit und bieten sich hier an, um in größter Unabhängigkeit zu einer Ertragssäule des Journalismus zu werden. Und da habe ich definiert, woran wir glauben. Wir glauben an die drei klassischen Erlösquellen eines Verlages, den zahlenden Leser, den zahlenden Anzeigenkunden, den zahlenden Kleinanzeigenkunden. Und deswegen kaufen und gründen wir auf diesem Feld digitale Unternehmen. Was wir nicht machen, anders als manche andere Verlage, wir investieren nicht in reine E-Commerce-Unternehmen. E-Commerce-Unternehmen definieren wir so, das sind Unternehmen, die Warenrisiko nehmen. Wenn wir ein Vermittlungsgeschäft machen, so wie wir das letztlich in der alten analogen Welt auch gemacht haben, zwischen einem Immobilienmakler und einem, der eine Wohnung sucht, dann ist das okay. Aber wenn wir ein Warenrisiko nehmen, also quasi selbst eine Wohnung kaufen, um sie dann weiter zu verkaufen, also das würden wir nicht tun, auch nicht für Lebensmittel oder andere Güter. Also E-Commerce in diesem Sinne gehört aus unserer Sicht nicht dazu. Und das gilt eigentlich für alle anderen Geschäftsmodelle, die ohne Journalismus mindestens so gut oder besser gedeihen können als mit Journalismus, weil dann würde ja Journalismus nur zu einem Subventionsempfänger. Und das kann nicht funktionieren. Und deshalb sind wir mit so großer Leidenschaft auch hinter dem Thema Bezahlmodelle her, weil wir glauben, dass wir schon den Beweis antreten müssen, dass Journalismus aus sich heraus ein profitables Geschäftsmodell in der digitalen Welt ist. Wenn in der digitalen Welt Journalismus nur noch Subventionsempfänger wird von anderen profitablen Geschäften, wie dem Verkaufen von Fahrrädern, dann habe ich kein gutes Gefühl, weil irgendwann wird ein Aktionär oder wird ein Eigentümer dann sagen, aber Entschuldigung, die Fahrräder verkaufen wir ohne Journalismus besser und profitabler als mit Journalismus, dann stellen wir das mal ab oder machen sie im ersten Schritt billiger und irrelevanter. Und damit komme ich eigentlich schon zum zweiten Thema, die mich auch sehr bewegende Frage, saubere Trennung, und hier ist der Begriff Brandmauer auch wirklich angemessen, saubere Trennung zwischen Anzeigengeschäft und Redaktion. Das hat ja bei Axel Springer schon eine ganz lange Tradition. Im Jahr 2003, glaube ich, haben wir angefangen mit den Leitlinien zur Sicherung der journalistischen Unabhängigkeit. Das wurde so ein bisschen als Moraltrip des Vorstands belächelt. Kurze Zeit danach kamen die ersten Schleichwerbeskandale bei Sat.1 und ARD und anderen. Und wir stellen fest, dass das zu einem großen Thema geworden ist und natürlich gerade in der digitalen Welt ein besonders riskantes Thema, weil in so einer frühen Phase der Entwicklung mit noch unsicheren, unreifen Geschäftsmodellen ist der eine oder andere doch mal geneigt, da einen Deal zu machen. Das ganze Stichwort Native Advertising, einerseits ein Riesenpotenzial und gar nichts Schlimmes und gar nichts Neues, weil Anzeigen-Sonderveröffentlichungen von Verlagen in Zeitungen hat es auch schon seit Jahrzehnten gegeben. Aber entscheidend ist hier die Kennzeichnung. Wenn Native Advertising klar gekennzeichnet ist durch Anzeige, durch einen farbigen Fond und jeder weiß, das ist jetzt Werbung und kein redaktioneller Inhalt, dann ist das in Ordnung. Wenn das Schleichwerbung ist, wenn das unterschwellig irgendwie eingeschleust wird, ist es furchtbar und zerstört es langfristig die Integrität von Journalismus und übrigens auch die damit verbundenen Geschäftsmodelle. Und deshalb ist diese ganze Diskussion der Brandmauer zwischen Journalismus und Anzeigen, zwischen unabhängiger inhaltlicher Botschaft und kommerzieller Botschaft, gar nicht so sehr nur und primär und ausschließlich eine ethische Frage, sondern es ist wirklich eine Frage über die langfristige Bestandskräftigkeit unseres Geschäftsmodells. Weil warum sollte irgendjemand noch Journalismus lesen, ob auf Papier oder auf digitalen Papierformen, wenn er nicht mehr unterscheiden kann, ob er hier von irgendeinem Konzern an der Nase rumgeführt werden soll, damit er seine Produkte kauft, oder ob hier ein Journalist unabhängig etwas getestet und beurteilt und bewertet hat. Deswegen ist die Frage für uns essentiell. Aber wie gesagt, hat eine große Tradition. Und Ihre Frage, gibt es da Fehler im eigenen Haus? Ich vermute ja, weil nobody is perfect. Aber ich glaube schon, dass ich Ihnen mit ziemlich fester Stimme sagen kann, bei uns, da muss ich mich noch mal räuspern vor, damit die Stimme auch fest ist, bei uns sicherlich weniger als anderswo, weil wir da sehr drauf achten.
Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE, Dr. Matthias Döpfner, auf der Bilanzpressekonferenz Mitte dieser Woche. Und ich hatte ihm versprochen, dass wir auch nochmal einen Blick nach Litauen wagen, weil dort sammelt man auch Daten, anders als wir hier gerade präsentiert haben. Michael Meyer ist aus Litauen zurückgekehrt mit einem sehr interessanten Fall, eigentlich besser gesagt mit zwei speziellen Fällen, wie man mit Open Data umgeht. Und ich fragte ihn als erstes, wie weit man eigentlich im Internetgeschäft in Litauen überhaupt so im Ranking Tel Aviv und Berlin vorangekommen sei.
Also man ist noch nicht so weit wie in Berlin oder Tel Aviv oder gar Silicon Valley. Aber was interessant ist, ist halt, vor 5 Jahren gab es quasi in Litauen noch gar nichts, noch gar keine Startup-Szene oder irgendwas. Und die Geschwindigkeit, in der man das alles aufgebaut hat, ist wirklich enorm. Und das macht die Szenerie da halt so interessant. Also ein anderes Faktum, was auch ganz spannend ist, zum Beispiel, dass Litauen das best ausgebaute Glasfasernetz der Welt hat. Das merkt man dann, wenn man dann auf einen Film da in 4K oder 8K-Qualität runterladen will. Das dauert da Minuten. Bei uns würde das Stunden dauern, würde ich mal behaupten. Und die Geschwindigkeit dieser litauischen Startup-Szene ist halt wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe unter anderem mit Ilja Laus gesprochen, der ist einer der erfolgreichsten Internetunternehmer in Litauen und der hat eine Firma namens Nextory Ventures, der ist da in Finanzmarktgeschichten da involviert und auch bei Spieleentwicklern ist er engagiert und er hat mir erzählt, vor ein paar Jahren gab es eben fast noch gar keine Internetfirmen, heute sind es 200, Tendenz stark steigend und das hat halt sehr viel mit der Finanzierungsfrage zu tun.
Vor 5 Jahren gab es in Litauen beispielsweise noch überhaupt keine Finanzierung über Risikokapital. Da wusste niemand etwas von. Jetzt haben wir aber mehrere Unternehmen, die sich viel Geld organisieren, weit über 20 Millionen Dollar pro Finanzierungsrunde. Wir holen also schnell auf, aber etwa im Vergleich zu Finnland stehen wir noch am Anfang.
Ja, Laus ist aber optimistisch. Er hat viel Geld in die Digitalwirtschaft Litauens gesteckt und glaubt an ihr Wachstum, also eben auch in der Finanzsparte. Und Laus arbeitet mit seiner Firma unter anderem daran, eine spezielle Karte zu entwickeln, die alle Daten der verschiedenen Kundenkarten, die man eben so hat, man kennt das ja, man hat verschiedene Karten und so weiter, auf einer einzigen Kreditkarte überspielt, sodass man mit dieser einen Karte dann die jeweiligen Rabatte in dem jeweiligen Laden auch erhalten kann.
Sie registrieren sich bei uns und können dann alle Kundenrabatte nutzen. Nur mit dieser einen Karte. Aber um das zu realisieren, brauche ich natürlich alle Daten von Ihnen. Und die Banken sind teilweise noch skeptisch, denn der Datenverkehr läuft ja nicht mehr nur zwischen Geschäft und Bank, sondern nimmt den Umweg über uns. Erst dann erhält der Kunde den Rabatt. Also das Niveau von Verantwortung, Vertrauen und technischem Know-how ist immens hierbei. Wir haben 1 Jahr gebraucht, um all das zu klären. Ich kann mir das nirgendwo sonst in einem größeren Markt als in Litauen vorstellen.
Das bedarf ja nun eines recht offenen Umgangs mit Daten. Wie ist das in Litauen?
Naja, man sieht eher die Vorteile. Also viele Behörden veröffentlichen da zum Beispiel mehr Daten als bei uns. Man ist da halt nicht so ängstlich. Die Deutschen sind ja immer sehr, sehr vorsichtig, was den Datenschutz angeht. Aber es gibt halt Startups, die diese Daten nutzen. Und ein spannendes Projekt, du hast schon erwähnt, ist placeilive.com. Die Seite gab es zunächst nur in der litauischen Version. Und seit 1,5 Jahren ist sie online, aber noch in der Testphase. Und nun wagt man sich an den internationalen Markt. Und placeilive.com ist deswegen so interessant, weil diese Seite auf visuell total faszinierende Weise, wie ich finde, zeigt, welche Qualitäten also deine Straße, deine Nachbarschaft hat. Und es setzt diese Daten auf verschiedene Weise um. Also Grafiken zeigen zum Beispiel, wie hoch ist der Kinderanteil in deiner Gegend oder Statistiken belegen, wie hoch die Kriminalitätsrate ist. Da kann man auch gucken. Oder auf einer Karte kann man sehen zum Beispiel, wie viele Bars und Restaurants es in deiner Gegend gibt. Also wenn man umziehen will, ist ja auch interessant. Oder man schaut zum Beispiel, wie hoch das Durchschnittseinkommen in deiner Nachbarschaft ist. All das bedingt natürlich, dass die Placeilive.com-Macher an die jeweiligen Daten herankommen.
Wir waren sehr erstaunt, wie viele Daten es heute schon gibt. Niemand von uns weiß, wie viele Fahrradunfälle es in einer Straße gibt, aber sogar dafür gibt es Statistiken. Also dachten wir, dass es praktisch wäre, all diese Informationen auf einer Seite zu bündeln und dann auch Indizes zu schaffen für die verschiedenen Bereiche, dass man sich also ein Bild von der Lebensqualität an diesem bestimmten Ort machen kann.
Sagt Sharunas Legetskas, der ist Geschäftsführer und Mitbegründer von placeilive.com. Und ein Problem bei der ganzen Geschichte Geschichte ist natürlich, dass in den verschiedenen Ländern die Daten auch in unterschiedlicher Art und Weise verarbeitet werden. Und da arbeitet man jetzt so an so einer gewissen Nivellierung.
In New York gibt es sogar ein Gesetz von Bürgermeister de Blasio, das vorschreibt, welche Daten wann im Laufe eines Jahres veröffentlicht werden müssen. In New York gibt es zum Beispiel wenig Daten darüber, wo man sein Elektroauto aufladen kann. In Berlin kann man das genau rausfinden. Wir versuchen, all das auf eine einzige Ebene zu bringen, denn wir wollen ja ein globales Produkt schaffen.
Also bislang sind nur die Städte San Francisco, Chicago, New York, London und Berlin aufgelistet, aber bald sollen viele weitere dazukommen. Und PlaceILive.com hat auch einen starken Community-Gedanken, also die Nutzer können und sollen die Daten eben noch verfeinern, wenn ihnen auffällt, dass etwas veraltet ist oder nicht stimmt, und dann das Ganze noch ein bisschen verbessern.
Jetzt kommt's. Man sagt ja gelegentlich oder man hört es sehr oft, Daten sind das neue Öl. Womit verdienen die ihr Geld? Ist das irgendwie kostenpflichtig?
Ja, das ist in Litauen nicht anders als in vielen anderen Ländern auch. Also die Finanzierungsfrage ist immer die schwierige. Also bei PlaceILive.com ist zum Beispiel so, all das ist erstmal gratis, aber vertiefende Informationen werden an Immobilienfirmen verkauft und dieses Geschäft läuft gerade an, funktioniert wohl angeblich gerade in den USA wohl recht gut. Aber klar, die Finanzierungsfrage, die stellt sich natürlich da, genauso wie bei vielen anderen Seiten auch. Es gibt noch eine andere Erfolgsgeschichte aus Litauen, die hat jetzt nicht ganz so viel mit diesen vertiefenden Daten zu tun. Vinted.com, das ist so eine Seite, wo Frauen gebrauchte Kleider, Accessoires und Schuhe verkaufen. In Deutschland heißt diese Website kleiderkreisel.de, weil diese Domain nicht mehr frei war. Aber die funktioniert ziemlich gut. Also mehr als 10 Millionen Nutzerinnen weltweit besuchen die Seiten regelmäßig. Und die Firma dahinter sitzt halt in Vilnius und hat irgendwie in der letzten Finanzierungsrunde 25 Millionen Euro aufgetan. Also man sieht, es gibt wirklich Erfolgsgeschichten in Litauen. Allerdings muss man auch sagen, es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Also zum Beispiel in Litauen ist es so, dass die Regierung noch kein ausreichendes Bewusstsein dafür hat, dass man die Internetwirtschaft eben auch fördern muss. Also zum Beispiel an den Unis gibt es noch nicht genügend Studienplätze, haben mir die Leute da erzählt. Und was in den letzten Jahren halt auch nicht so toll war, war dieser sogenannte Brain Drain, also dass Leute eben woanders hingegangen sind, nach Berlin oder nach Tel Aviv oder wo auch immer sie einen Job bekommen haben. Das hat sich in den letzten 1-2 Jahren aber wieder gebessert. Die Leute kehren nach Litauen zurück, weil sie sich dort bessere Chancen versprechen. Das gilt aber jetzt nicht nur für die Internetwirtschaft, sondern auch für die Wirtschaft allgemein. Also das Land ist sozusagen jetzt nach den Jahren der Finanzkrise wieder im Aufwind.
Meint Michael Mayer, wir haben gehört, er will nach Litauen umziehen, um zu sehen, klar, ob in seiner Gegend
Bars... Vor allem die Sprache, lerne mal die Sprache, sag ich.
um zu sehen, ob es Bars und Restaurants in seiner Wohngegend gibt. Vielen Dank, Michael Mayer. Es gibt natürlich auch inzwischen andere Lösungen, aber dennoch sehr interessant. Dankeschön.
Radio 1.
Und im Podcast-Bonustrack hören Sie noch einmal einen Ausschnitt aus der Bilanzpressekonferenz vom 4. März 2015 der Axel Springer SE. Es gab natürlich noch weitere Fragen der Journalisten. Diese Fragerunde jetzt.
Bülent Ürik, Johann Oberauer Verlag, schönen guten Morgen. Ich habe verschiedene Fragen. Mich würde zuerst interessieren, Herr Dr. Döpfner, was können deutsche Tageszeitungen tatsächlich von Axel Springer lernen? Was würden Sie den Verlegern empfehlen? Sie haben, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, glauben Sie ja eigentlich auch nicht zu 100%, das bezahlte Digital-Abonnement-Modell, dass das tatsächlich greifen wird und funktionieren wird. Das würde mich interessieren. Dann würde mich interessieren, können Sie sich vorstellen, einen Venture-Kapitalfonds mit den deutschen Verlegern aufzulegen? Gibt es dafür aktuell Pläne? Dann würde mich noch interessieren, wie wichtig sind eigentlich tatsächlich die Bundesliga-Rechte für Bild Plus? Herzlichen Dank.
Ja, will ich gerne beantworten. Also zunächst mal, den Verlagen würde ich ungern Lektionen erteilen. Die wissen selber ganz gut, wie sie in ihren Märkten operieren können. Ich glaube, ganz grundsätzlich, gerade auch für Regionalzeitungen, die einen sehr spezifischen Inhalt anzubieten haben, große Chancen durch die Digitalisierung entstehen und eigentlich die Branche wenig Grund hat, zu verzagen. Ich sehe viel mehr Anlässe, jetzt hier sehr zupackend die Möglichkeiten zu gestalten, die sich durch diese neuen Distributionsplattformen ergeben. Da allerdings spielt die Frage, ob sich Bezahlmodelle erfolgreich durchsetzen werden, eine absolut fundamentale Rolle. Und Sie haben mich da missverstanden. Ich glaube da sehr dran. Ich glaube da heute viel, viel mehr dran als vor 2 Jahren, wo ich gesagt habe, wir haben vielleicht eine Chance von 20-30%, aber die müssen wir nutzen. Dann habe ich das irgendwann mal auf über 50% erhöht. Heute bin ich noch sehr viel optimistischer. optimistischer, weil wir einfach so positive Erfahrungen machen und weil es ein weltweiter Trend ist und weil es ein Trend ist, der gerade auch von den digitalen neuen Verlagen adaptiert wird. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Aber natürlich zu 100% glauben an etwas kann man nie. Dann würde man es ja nicht glauben, sondern würde man es wissen. Und in der Tat eine 100% Sicherheit gibt es absolut nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer. Venture-Fonds, wir haben verschiedene Initiativen im Frühphasenbereich. Wir haben hier mit Plug and Play, unserem Accelerator in Berlin, eine sehr, sehr gute Infrastruktur geschaffen, um ganz frühe Unternehmensentwicklungsphasen zu begleiten und Unternehmertalente zu identifizieren. Wir haben durch unser Investment in Project A eine gute Infrastruktur, um gemeinsam mit professionellen Fondsinvestoren in frühen Phasen in Startups zu investieren. Es gibt noch eine Reihe anderer Initiativen. Darüber hinaus sehe ich jetzt im Moment für uns keinen Bedarf. Ist aber immer ein Thema, das man auch nie ausschließen sollte. Wenn einer mit einer großartigen Idee kommt, die uns überzeugt, ist das absolut denkbar. Und die Rolle der Bundesliga-Rechte, die spielen eine Rolle bei Bild Plus und finden ein wachsendes Interesse. Man muss ganz klar sagen, dass das Potenzial in absoluten Zahlen, was die durch die Bundesliga-Highlight-Rechte neu gewonnenen Abonnenten für Bild Plus betrifft, geringer ist, als wir es erwartet haben. Umgekehrt aber das Potenzial derjenigen, die wir nur mit dem journalistischen Angebot überzeugen konnten, viel größer ist, als wir ursprünglich gedacht hatten. Und offen gestanden, zwischen diesen beiden Erkenntnissen ist für uns natürlich die Erkenntnis, dass der Journalismus an sich die Leute überzeugt, zu abonnieren und zu bezahlen, sehr viel erfreulicher, als wenn es jetzt nur die Fußballrechte wären. Aber wir sehen das als ein langfristiges Geschäft. Da müssen ja auch neue Gewohnheiten etabliert werden, vielleicht Fußball auf anderen Geräten anzugucken als bisher am Flughafen, auf einem Handy oder auf einem Tablet. Das braucht ein bisschen, so wie es bei Premiere ja auch lange gebraucht hat und Sky, wie sie einen nennenswerten Abonnentenstamm aufgebaut haben. Aber für uns ist das ein interessantes zusätzliches Geschäft geworden.
Gut, wir machen dann weiter mit Herrn Renner, bitte.
Ja, hallo. Ich habe auch mehrere Fragen. Die erste gleich an Herrn Döpfner. Sie haben ja eingangs gesagt, wir wollen der führende Verlag werden, haben dann festgestellt, dass Sie das in Europa ja bereits sind. Ja, wo wollen Sie denn dann noch hin? Also wollen Sie der global führende Verlag werden? Dann noch ein paar konkretere Fragen. Sie haben Selbstanzeige wegen Scheinselbstständigkeit gestellt bei den Sozial- und Finanzbehörden. Welchen Umfang hat die ganze Geschichte? Können Sie, wenn wir da Forderungen bezüglich Sozialabgaben und Steuern auf Sie zukommen, können Sie das aus der Portokasse begleichen oder müssen Sie da Rückstellungen bilden? Wenn Sie Rückstellungen bilden müssen, wie hoch sind die ungefähr? Dann gibt es Probleme mit den Titelrechten von Politico. Da ist ein Prozess in Bielefeld anhängig. Da gibt es ein Bielefelder Unternehmen, das sagt, es habe die Markenrechte. Ich weiß, dass Sie die für Markenpiraten halten, das Gericht, aber offenbar ist sich da nicht so sicher. Die hat halt eben ihrem Partner empfohlen, für 300.000 Euro die Rechte abzukaufen. Das hat ihr Partner nicht getan. Was heißt das für das Erscheinen im Frühjahr? Kommt Politico eventuell mit einem anderen Titel raus oder werden die Rechte doch noch gekauft? Und schließlich und endlich habe ich noch eine kleine Personalfrage. Ihr Vermarktungschef Peter Württemberger ist ja nun nicht mehr Vermarktungschef, soll aber im Unternehmen bleiben. Was wird er künftig machen?
Ja, die freie Mitarbeiterfrage macht der Finanzvorstand. Die anderen Fragen beantworte ich Ihnen. Der führende Verlag, das habe ich vorhin ja schon versucht deutlich zu machen, das soll eben nicht diesen globalen Allmachtsanspruch definieren. Man kann immer sagen, warum soll man eine Grenze definieren? Wenn es sich ergibt, wären wir auch der global führende Verlag. Aber das ist jetzt nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist es, in neuen Wachstumsmärkten aktiv zu werden. Und da gibt es natürlich erstens mal in Europa noch viel zu tun, um, obwohl wir in Europa der größte Digitalverlag sind, in Europa noch viel, viel größer zu werden. Zweitens ist natürlich Amerika, sind die USA für uns ein sehr großer, wichtiger, ist der größte Medienmarkt der Welt. Und Sie haben ja gesehen, dass wir relativ systematisch jetzt in Amerika investieren. Auch England und andere englischsprachige Märkte kommen hier in Frage. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Kategorie der demokratischen Wachstumsmärkte. Wir investieren ja grundsätzlich nicht in nicht-demokratischen Märkten, in denen es keinen Rechtsstaat, keine Pressefreiheit und keine Menschenrechte gibt. Und fühlen uns da auch durch die jüngsten Entwicklungen an verschiedenen Orten der Welt sehr bestätigt. Aber es gibt natürlich schon noch eine Reihe Länder, die hier auf einer sehr soliden Struktur basierend oder solide rechtsstaatliche, demokratische Strukturen entwickeln, sich dynamisch entwickeln. Und da ist das Spektrum sozusagen von Lateinamerika, insbesondere Brasilien, bis Indien sehr groß. Und da sehen wir noch eine Reihe von interessanten Wachstumsmärkten auch in den demokratischen Ländern Asiens. Ihre Frage nach Peter Württemberger. In der Tat, er wird ja auf eigenen Wunsch jetzt als Chef der Vermarktung ausscheiden und ein Nachfolger ist identifiziert und wird in Kürze beginnen. Peter Württemberger wird in der Rolle von, wir nennen das Corporate Development oder Business Development für Amerika und UK, nach USA gehen und dort Geschäftsgelegenheiten für Axel Springer, Akquisitionsgelegenheiten für Axel Springer sondieren und verhandeln und sich perspektivisch damit wahrscheinlich auch seinen nächsten eigenen Job schaffen. Er freut sich darauf, wir tun es auch. Und das ist ein wichtiger Schlüsselstein in dieser angloamerikanischen Wachstumsstrategie unseres Unternehmens. Er macht das im Range des Vice President und berichtet in dieser Funktion direkt an mich. Das vielleicht noch ganz technisch dazu. Zu Politico, da gibt es keinen Grund, an dem Start im Frühjahr zu zweifeln. Den gab es aus unserer Sicht sowieso nicht, aber die ganze Sache ist jetzt auch noch etwas entspannter, weil sozusagen pünktlich zur Pressekonferenz, wobei es reiner Zufall ist, das darf ich Ihnen versichern, gestern ein Vergleich geschlossen worden ist. Das heißt, wir haben jetzt die Rechtssicherheit, was die Markenrechte in Europa betrifft.
Gut, Sie hatten noch eine Frage zu dem Thema Scheinselbstständigkeit, freie Mitarbeiter. Wir beschäftigen freie Mitarbeiter, ganz klar. Das ist ja ein bekanntes Branchenphänomen. Wir haben sicher bei Axel Springer durch die Größe des Unternehmens, durch Börsennotierung hinsichtlich Compliance möglicherweise an der einen oder anderen Stelle noch höhere Anforderungen, die wir an uns selbst stellen. Und im Rahmen dieser Compliance-Tätigkeit haben wir auch geguckt, ob wirklich 100% der freien Mitarbeiter arbeitsrechtlich richtig eingeordnet sind. Und diese Untersuchung hat eigentlich zu einem sehr, sehr positiven Ergebnis geführt, dass nämlich die weit, weit überwiegende Anzahl der freien Mitarbeiter arbeitsrechtlich völlig richtig eingeordnet ist und es einen verschwindend geringen Anteil gibt, der aber möglicherweise nicht richtig eingeordnet ist oder wo das zumindest in Prüfung ist. Und das haben wir untersucht und haben uns dann entsprechend an die Behörden gewandt, haben gezeigt, dass wir das untersuchen. Das ist dort auf viel Wohlwollen gestoßen. Von daher ist das, glaube ich, wirklich Optimierung auf hohem Niveau, die wir hier betreiben. Wir halten das trotzdem für richtig. Andere mögen das anders machen. Und Ergebnisbelastungen erwarten wir daraus jetzt für 2015 nicht. Von daher haben wir da keinen Anlass zur Sorge.
Gut, wir machen weiter mit Frau Krüger, der Herr zu Ihrer Linken. Genau. Jeden noch nicht. Erstmal, genau. Herr Lauer kommt gleich dran.
Thibaut Madler mit der französischen Zeitung Les Echos. Ich wollte vielleicht fragen, ein Update über die juristische Auseinandersetzung über Google, ob Sie uns da ein bisschen Informationen geben können, Google und Leistungsschutzrecht. Über die Bild- und Welt-Bezahlabonnement, gab es eine Wirkung auf die analoge Abonnement oder sind die runtergegangen? Also wie hat sich die gesamte Abonnementzahlen entwickelt?
Aktuelle Zahlen.
Und eine letzte Frage an Herrn Deutz. Die iProperty-Veräußerung, gab es Veräußerungsgewinne? Können Sie uns die Zahlen nennen vielleicht und auch die Summe, die zur Verfügung steht für Investitionen insgesamt. Danke.
Ja, die Bild-Abo-Frage sollte der zuständige Kollege Jan Bayer beantworten. Und was Google betrifft und Leistungsschutzrecht und Fair Search, da gibt es ja sozusagen zwei Felder, zwei Hauptfelder. Das eine ist das Leistungsschutzrecht, das de facto ja durch das Powerplay eines Konzerns seiner Wirkung beraubt worden ist in dieser Form, auch wenn es in der Grundsätzlichkeit nach wie vor zur Absicherung überhaupt eines Geschäftsmodells für Verlagsangebote in der digitalen Welt essentiell ist und essentiell bleibt. Auch die Abonnements, die wir mit Bild und Welt erreicht haben, basieren ja in gewisser Weise auf der Rechtsgrundlage, dass das, was wir an journalistischen Inhalten generieren und wo wir Recherchen ermöglichen, wo wir Arbeitsbedingungen für Journalisten schaffen, wo wir Vermarktungs- und Vertriebsplattformen bezahlen, dass das ein schützenswertes Recht ist. Und wenn das ein anderer verwenden möchte, dann muss er sich mit demjenigen, der diese Inhalte erstellt hat, abstimmen und dafür etwas bezahlen. Diese ganz fundamentale, grundsätzliche Bedeutung eines Leistungsschutzrechts, die ist nicht zu unterschätzen, die bleibt absolut intakt, auch wenn das Leistungsschutzrecht in dieser Form hier in Deutschland erstmal de facto ausgehebelt worden ist. Und das muss sich dann jeder Politiker auch eben überlegen, ob er es hinnehmen möchte, dass eine rechtsstaatliche Entscheidung und ein von einer Regierung verabschiedetes Gesetz de facto von einem privaten kapitalistischen Akteur sozusagen schlichtweg durch Powerplay ausgehebelt wird. Das wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und das andere Feld ist das Feld der transparenten und fairen Suchkriterien und einer gewissen Wettbewerbsgleichheit für alle. Da geht es um das Thema, ob eine monopolistisch positionierte Suchmaschine die organische Suche benutzen darf, um bevorzugt und nicht transparent eigene Produkte zu platzieren und zu bevorzugen, obwohl sie für den Verbraucher weniger attraktiv, weil weniger relevant sind. Das sind sehr komplexe Fragen, die in Brüssel behandelt werden und die jetzt auch unter dem neuen Regime des Wettbewerbskommissariats behandelt werden. Und die Signale, die wir aus Brüssel bekommen, deuten darauf hin, dass das Thema sehr ernst genommen wird, nicht nur von der zuständigen Wettbewerbskommissarin Westerherr, sondern natürlich auch von dem für die digitale Agenda ausschließlich zuständigen Kommissar Oettinger. Und insofern glauben wir, dass diese Themen, diese großen Themen, die über die Architektur einer langfristig gesunden digitalen Medienlandschaft und überhaupt Wirtschaftslandschaft und über die ganze Frage der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Internetökonomie in der digitalen Zukunft entscheidend sind, dass diese Fragen in Brüssel jetzt in sehr, sehr kompetenten und guten Händen sind.
Zu Ihrer Frage zu den die Auswirkung quasi der positiven Entwicklung der Digitalabos auf die Printabonnements. Also da sehen wir keinen Zusammenhang, auch irgendwie keinen beschleunigten Effekt durch den Erfolg der Digitalabos. Das hat mehrere Gründe. Erstens, bei Bild ist es so, das ist im überwiegenden Maße ein Kiosktitel, der kaum Abos hat. Also insofern kann es auch keine negative Entwicklung dort geben. Im Gegenteil, ist es eher positiv, dass wir erstmals in der digitalen Welt bei Bild sehen, wer unsere Abonnenten sind. Wir haben plötzlich Kontaktdaten, Adressen, was wir alles in der analogen Welt nicht hatten. Und bei Welt sehen wir es auch nicht. Auch deswegen, weil die Welt-Print-Abonnenten automatisch eben einen Zugriff haben auf die digitalen Angebote der Welt. Und bei beiden kann man aber eben auch sagen, es handelt sich um unterschiedliche Zielgruppen zwischen analog und digital. Das ist eher komplementär. Das ist ja das Schöne an diesem Modell, dass wir zusätzliche Leserschaften erreichen.
Dann zu Ihrer Frage bezüglich iProperty und Finanzierungsspielraum. iProperty, dort haben wir eine
Minderheitsbeteiligung an einem südostasiatischen Immobilienportal gehalten, haben innerhalb von 2 bis 2,5 Jahren unseren Einsatz vervierfachen können und haben nachher auf einer Bewertung vom 30-fachen Umsatz, ja, das ist also so, als ob Axel Springer mit knapp 100 Milliarden bewertet würde, haben wir unsere Anteile verkauft und einen sehr schönen Gewinn von 55 Millionen Euro gemacht. Wir hatten keine Gelegenheit, dort in die Mehrheit zu kommen und hätten das bei diesen Bewertungen auch nicht machen wollen. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, wie wir immer wieder aktiv uns unser Portfolio anschauen, auch in Digitalbereichen, einfach gucken, wo können wir Wert schaffen, wo haben wir Synergien zum Bestandsportfolio und wo sehen wir wirklich die Kernpunkte, wo können wir als Stratege in Mehrheitsbeteiligungen, zum Teil in 100% Beteiligungen, wirklich nach vorne gehen und die Transformation des Unternehmens weiterführen. Hierfür haben wir ausreichenden Finanzierungsspielraum. Wenn Sie nur mal ganz simpel rechnen, sagen rund 500 Millionen EBITDA, dann glauben wir, dass wir im jetzigen Zinsumfeld und angesichts der Tatsache, dass wir ja im Wesentlichen in Unternehmen investieren, die schon profitabel sind und positiven Cashflow haben, glauben wir, dass ein Verschuldungsgrad vom 2,5-fachen des EBITDAs unproblematisch ist, dann wären Sie hier also irgendwo bei 1,25 Milliarden. Da sehen Sie, das wären schon mal 600 Millionen. Dann haben wir die Zuflüsse, wie geschildert, von einer knappen halben Milliarde, die noch mittelfristig kommen. Und das ist alles ohne die KGaA, die uns natürlich noch mal ganz andere Schritte erlaubt. Und von daher kann man, glaube ich, sagen, es ist so, wie es auch in der Vergangenheit war, die Akquisitionsmöglichkeiten scheitern bei uns nicht am Finanzierungsrahmen. Und gerade mit dem Schritt in die KGaA haben wir sichergestellt, dass das auch in Zukunft so sein wird.
Dann machen wir weiter mit Herrn Lauer von Reuters, bitte.
Ja, hallo, guten Morgen. Sie haben gerade gesagt, die Aktionäre könnten sehr froh sein, Die Aktionäre könnten sehr froh sein, weil sie eine anhaltende Dividende bekommen. Aber im Moment scheint es den Finanzmärkten nicht ganz so zu schmecken. Die Aktie ist um 6% runtergegangen. Die haben ja so lange ziemlich stetiges Wachstum. Wollen Sie nicht Ihren Aktionären da vielleicht mal ein bisschen mehr versprechen und die Aktien ein bisschen nach oben bringen?
Schauen Sie, das ist immer eine Balance, die man halten muss. Dividende ist wichtig und Axel Springer ist traditionell ein Unternehmen mit stabilen und hohen Dividenden. Aber auf der anderen Seite sind die Spielräume, um Wachstum zu finanzieren für das Unternehmen in dem dynamischen Umfeld, eben auch sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch langfristig im Sinne unserer Aktionäre. Die Wertsteigerung der Aktien in den letzten Monaten ist ja erheblich, wie Sie gesehen haben. Und dass es dann jetzt mal zu Gewinnmitnahmen kommt, ist das Natürlichste auf der Welt. Aber ich glaube, die Aktionäre sind auch langfristig sehr froh, wenn das Unternehmen dynamisch wächst und dafür die Mittel auch verwendet werden und nicht alles in Dividenden ausgeschüttet wird.
Es gab nämlich schon die ersten Spekulationen, dass Sie jetzt die Dividende nicht erhöhen, weil Sie vielleicht schon wieder einen großen Deal auf der Hinterhand haben.
Ja, die Dividendenerhöhung, wenn Sie sich vorstellen, 10 Cent Dividendenerhöhung sind ungefähr 10 Millionen. Also das würde uns jetzt auch einem großen Deal nicht so viel näher bringen oder uns auch nicht davon wegführen, wenn wir es denn täten. Ich glaube aber, wenn Sie als Aktionär die Dividende genauso gut anlegen können in den letzten 2 Jahren, wie wir das hier im Unternehmen können, dann haben Sie, glaube ich, viel erreicht. Also der Aktienkurs, wenn Sie sich angucken, wo standen wir Anfang 2012, das war bei ungefähr 30, das haben wir knapp verdoppelt. Das ist, deswegen glauben wir, dass unsere Aktionäre, und das ist auch das Feedback, was wir kriegen, in der Tat guter Laune sind, wie gesagt, dass es jetzt mal gewisse Kurskorrekturen gibt, weil einige Erwartungen noch höher gegangen sind. Das haben wir immer wieder gesehen und wir liegen jetzt im Kurs da, wo wir, ich glaube, ungefähr vor 4 Wochen lagen. Also das ist
okay, jetzt nochmal die zweite Frage, die ich stellen wollte, möglicherweise ein größerer Deal. Gibt da Gespräche mit der Telekom über T-Online? Können Sie uns da ein bisschen näher zu sagen, was wäre Ihr Interesse im Paket mit Interactive Media oder erstmal abwarten oder... Was wäre da für Sie interessant?
Also erstmal, um es ganz klar zu sagen, diese Dividendenpolitik hat nichts zu tun mit irgendeinem größeren Deal, der absehbar oder konkret ist. Das ist auch nicht der Fall, um das auch ganz klar zu sagen, dass wir uns natürlich grundsätzlich nahezu alles angucken, was auf dem digitalen Feld kreucht und fleucht, ob groß, ob klein, davon können Sie ausgehen. Aber irgendwelche Dinge, die jetzt hier in einem konkreten oder fortgeschrittenen Stadium vorbereitet würden und vielleicht sogar noch Einfluss auf Dividendenpolitik haben, kann absolut keine Rede sein.
Gut, dann Frau Simon, bitte.
Sie wollten was zur T-Online sagen?
Nee, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte sagen, dass wir uns alles angucken, was kreucht und fleucht, aber mir irgendwelche fortgeschrittenen Gespräche oder Verhandlungen nicht bekannt sind.
Gut, dann Frau Simon hier vorne, bitte.
Herr Döpfner, wenn Sie sagen, wir wollen der führende digitale Verlag werden, wer sind denn die anderen digitalen Verlage? Wen gilt es zu überrunden oder wen haben Sie in Europa überrundet? Was sind denn da die Kriterien Ihrer
Wettbewerb? Ja, wir führen ja da immer unsere Listen. Also das sind natürlich erstmal grundsätzlich alle, die auf dem inhaltlichen Feld aktiv sind und sich konsequent digitalisieren. Da gibt es natürlich den einen großen Champion, den wir als Wettbewerber sozusagen am meisten bewundern und ernst nehmen. Das ist Schibsted, weil der eine sehr ähnliche Strategie hat wie wir, der aber eben in absoluten Zahlen hinter uns liegt, was die wesentlichen Kennziffern betrifft. Es sind natürlich auch andere Akteure, die in Deutschland oder in Frankreich oder in anderen großen europäischen Ländern, in England, sich digitalisieren. Und da reicht das Spektrum, wenn Sie so wollen, von Lagardère bis BBC. Aber Sie können natürlich auch die digitalen Verlage, die im Digitalgeschäft ausschließlich aktiv sind, mit dazu nehmen. Und wenn wir das alles nehmen und gucken nach Umsatz, gucken nach Gewinn und gucken nach Reichweite, nach Uniques, dann ist da Springer mit ziemlich großem Abstand, ich glaube sogar im Moment fast doppelt so groß wie der nächstgroße, was die Reichweiten betrifft. Ist das richtig? In Europa?
In Europa haben wir ungefähr 100 Millionen Uniques und ich glaube 60 Millionen ist der nächstgrößte Lagardère.
Ja.
Das können wir Ihnen noch mal
Wir können Ihnen gerne dieses Chart mal geben. Ja. Wir haben das so, die Top 10 haben wir aufgelistet. Da sehen Sie sie alle mit absoluten Zahlen auch. Ja.
Ja, danke. Herr Mayer, bitte.
Hallo, guten Morgen. Eine kurze Frage entweder an Herrn Döpfner oder Herrn Deutz. Ich weiß nicht, Herr Deutz, Sie sagten, die digitalen Vertriebserlöse seien ja inzwischen auch signifikant. Wo liegen die denn?
Die digitalen Vertriebserlöse sind ein 2-stelliger Millionen-Euro-Betrag und die sind deutlich gestiegen und haben von daher, so wie ich das ausgeführt habe, dazu beigetragen, dass sie einen Teil, aber natürlich noch nicht alles, der Rückgänge der Printwerbeerlöse kompensieren können.
Aber genauer als das mit dem Zweistelligen mögen Sie nicht sagen. Und zweite Frage, wie schnell wachsen die denn? Also was erwarten Sie denn da fürs laufende Jahr?
Also genauer als dass Sie im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen, wollen wir nicht sagen, das ist richtig. Die wachsen enorm schnell. Nur diese Wachstumsrate, die wir da haben, hängt zum Teil natürlich auch davon oder hängt daran, dass wir mit den Modellen, insbesondere bei Bild, ja auch erst vor rund 18, 19 Monaten eingestiegen sind, also jetzt auch das erste Volljahr haben. Die wachsen aktuell sehr stark zweistellig. Ein zweistelliges Wachstum erwarten wir auch weiter. Das Wachstum, so wie wir es im Moment haben, kann man unmöglich fortsetzen, weil wir halt jetzt den Effekt haben, dass wir in 2013 erst den Anlauf hatten und in 2014 erst das erste Volljahr. Trotzdem erwarten wir, dass sie Stück für Stück, das wird ein langfristiger Prozess sein, immer mehr dazu beitragen, also immer einen größeren Anteil der Gesamtvertriebserlöse sein werden und damit natürlich auch dazu beitragen, genauso wie die Copypreiserhöhung, dass die Vertriebserlöse relativ stabil gehalten werden.
Ja, bitte.
Ja, Felix Frieler von dpa AFX. Ich habe zwei Fragen. Pro7Sat1 steht ja möglicherweise vor seiner größten Übernahme im Digitalbereich mit Unistar. Wird es jetzt für Axel Springer schwieriger, im Digitalbereich in Deutschland gute Übernahmeziele zu finden mit so einem Konkurrenten um Akquisitionsziele? Und die zweite Frage, wie teuer war der Vergleich für die Politico-Namensrechte für Axel Springer?
Also zum Vergleich können wir das, wenn Sie verstehen, nichts sagen, weil das juristische Auseinandersetzung ist. Und wir können Ihnen nur sagen, die Summe ist moderat und wir halten es für sinnvoll, jetzt dieses Thema auf die Art und Weise zügig endgültig aus dem Weg zu räumen. Was Pro7Sat1 betrifft, da verstehe ich die Aufregung nicht. Also die Strategie von Pro7Sat1, die kennen wir seit Jahren. Die haben sehr erfolgreich, ähnlich wie wir, sich digitalisiert, haben da sehr gut zugekauft. Wir sind uns bisher nicht ins Gehege gekommen, weil die andere ganz andere Prioritäten haben. Und ich glaube, dass wir das auch in Zukunft nicht kommen. Da gab es irgendwie jetzt einen großen Artikel, der das dargestellt hat. Und jetzt sagen alle, Pro7Sat1 ist aufgewacht und digitalisiert. Nach meinem Wissen tun die das schon lange sehr erfolgreich, aber ohne, dass wir uns da irgendwie gestört haben. Und ich sehe auch in Zukunft keine Felder, wo wir uns direkt ins Gehege kommen könnten. Im Gegenteil, vielleicht kooperiert man eher mal.
Gibt es weitere Fragen? Denn ich sehe im Moment keine Wortmeldung. Dann denke ich, nein, Herr Renner, gerne.
Ja, ich wollte noch mal kurz auf das zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben ja gesagt, Sie investieren in demokratischen Märkten. In einem nicht ganz so demokratischen Markt haben Sie im Moment ein kleines Problem in Russland. Da sollen ja die Anteile der ausländischen Unternehmen, auf die dort gehalten werden, auf 20% zurückgeführt werden. Wenn Sie in Russland bleiben, wie sieht da Ihre Strategie aus?
Erstens muss man zu Russland sagen, dass Russland nach dem Demokratieindex und dem Freedom House natürlich aufgrund der Tatsache, dass es offiziell freie Wahlen und eine freie Presse gibt, natürlich immer noch eine Demokratie ist. Dass es keine lupenreine Demokratie ist, dass die Entwicklungen in Russland in der jüngsten Zeit zutiefst besorgniserregend und schockierend sind und dass sich darüber, sagen wir mal, auch jeder einigermaßen wache Staatsbürger sehr besorgt zeigen muss, ist klar. Wir als Unternehmen sind, was die wirtschaftliche Rolle unserer Aktivitäten in Russland betrifft, glücklicherweise überhaupt nicht besorgt, weil es für Axel Springer wirtschaftlich schlichtweg so minimal ist, dass da nichts wirklich im Risiko steht. Das ist im Wesentlichen die Forbes-Lizenz und das ist für uns in keiner Weise irgendwie jetzt insgesamt für die wirtschaftliche Performance von Axel Springer ausschlaggebend. Und deswegen sehen wir das auch bei aller staatsbürgerlichen Besorgnis unternehmerisch sehr gelassen, solange die Voraussetzungen für unabhängigen, kritischen, freien Journalismus gegeben sind, den im Moment in Russland Forbes wie wenige andere Medien in diesem Land überhaupt noch betreibt und dafür auch sehr anerkannt wird. Solange die Rahmenbedingungen da sind, werden wir diesen unabhängigen, kritischen Journalismus liefern. Und wenn die Rahmenbedingungen nicht mehr da sind und dieses Gesetz in Kraft tritt, dann werden wir den nicht mehr liefern. Dann können wir nicht mehr Verleger in Russland sein.
So, es sieht so aus. Nein, da kommt noch jemand mit einer Frage.
Ja, das Mikrofon ist neben Ihnen.
Plechner, Börse Online. Zwei Fragen, Herr Döpfner, noch. Sind die Pläne, einen Teil der Digitalaktivitäten separat an die Börse zu bringen, noch aktuell? Und zweite Frage, so im Hinblick auf die Zukunft, 2020 vielleicht, wird dann irgendwann mal Axel Springer 95% seines Umsatzes im Bereich digital machen und werden dann die einzigen Printblätter nur noch Bild und die Welt sein als Feigenblatt? Oder wie weit kann die Digitalisierung gehen, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich will beide Fragen kurz beantworten. Zum einen, Börsengänge kann man nie ausschließen, dass einzelne Unternehmen, an denen wir uns beteiligt haben oder die wir gekauft haben, an der Börse sind oder mal an die Börse gehen. Aber ein größerer Börsengang oder gar ein IPO eines digitalen Teilgeschäfts von Axel Springer ist nicht geplant, würde auch absolut keinen Sinn machen, weil wir sehen uns ja gerade als digitales Unternehmen gesamthaft. Wie könnten wir jetzt schnell wachsende, dynamische, digitale Geschäftsanteile abspalten von diesem Unternehmen? Das wäre ein ganz falsches Signal. Das Unternehmen ist an sich ein digitaler Verlag, an sich ein digitales Wachstumsunternehmen und soll gerade in diesem synergetischen Verbund, der ja Aktionäre wie General Atlantic jetzt so überzeugt, hier zu investieren, soll in dieser Struktur unbedingt erhalten bleiben. Und was das andere Thema betrifft, helfen Sie mir noch mal ganz kurz, die zweite Frage war...
Wie viel Digitalumsatz?
Ach so, Digitalumsatz, ja. Schauen Sie, da war in Ihrer Frage schon eine Bemerkung, die ich noch korrigieren muss. Sie sagen, dann sind Bild und Welt die einzigen Printmarken. Das sind sie schon heute nicht mehr. Bild und Welt sind Multimedia-Marken. Mindestens Bild erreicht digital 17 Millionen Unique User, Print 12 Millionen Leser und das digitale Geschäft wächst dynamisch. Bei der Welt sind die Verhältnisse noch etwas drastischer. Das heißt, gerade die Welt hat ja durch die Digitalisierung ihre große Chance bekommen, von einer abgeschlagenen Nummer 3 zum klaren Reichweitenmarktführer zu werden und zur klaren Nummer 1 auf den digitalen Vertriebskanälen, aber auch in der Gesamtreichweite Marktführer zu werden. Also das sind Multimedia-Marken und das kann sein, dass die irgendwann, ich weiß nicht wann, in 10 Jahren, in 15 Jahren, vielleicht überhaupt nur noch digitale Marken sind und nur noch auf digitalem Papier zum Leser kommen und dass dann der ganze Verlag zu 100% aus digitalem Geschäft besteht. Das kann sein. Wann es soweit sein wird, weiß ich nicht. Im Moment freuen wir uns, dass wir mit den Printanteilen unseres Geschäftes immer noch sehr hohe Renditen erwirtschaften.
Schließen Sie nicht Ihre Anzeigen zu Ihrer Liebe.